Damn.
Yo, 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 what's up, Party People? Was geht ab, Leute? Wir sind's wieder, Steak and Lobster, NBA Season, Episode 31. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA, Gerüchte und natürlich Updates zu Stars und mehr. Mein Name ist Wes und heute wieder mein Co-Host an meiner Seite, und zwar Herbert. Herbert, wie geht's dir?
Mir geht's gut, außer dass ich seit 7 Wochen nicht mehr beim Friseur war. Geht's mir eigentlich blendend, ja.
Ja, jetzt wissen die Leute, immer wenn du Cap hast.
Ey, immer wenn ihr ein Video mit mir mit der Cap seht, bei TikTok heißt es, ich war nicht beim Friseur.
Oh. Ja, wird mal Zeit, ne?
Wenn ich beim Friseur war, da trage ich keine Cap. Das müsst ihr mal im Übergang sehen. Also, so schön.
Du siehst immer hässlich aus. Ne? Ja. ja, wir verlieren nicht mehr so viel Zeit mit Herberts Ästhetik. Wir machen direkt mit den Highlights der Woche weiter. Und zwar, eine sehr traurige Nachricht, die uns gestern alle erreicht hat. Und zwar Bill Russell, die Celtics-Legende, beziehungsweise die NBA-Legende schlechthin, ist mit 88 verstorben. Rest in Peace an Bill Russell. Hat sage und schreibe 11 Ringe mit als Spieler gewonnen. Und dann noch 2 als allererster schwarzer Head Coach, amerikanischer Head Coach in irgendeiner amerikanischen Profiliga 2 Ringe da gewonnen, also 13 insgesamt. Ja, ein sehr großer Mann auch, also auch vom Charakter her. Er hat sich auch in seiner Zeit, als er gespielt hat, sehr viel auch für die Gesellschaft eingesetzt, was halt damals sehr wichtig war. Er war einer der ersten Afroamerikaner, die überhaupt Basketball gespielt haben in der NBA bzw. ABA. Und
krass, ja. Also einfach eine Legende. Mhm. Lino, mit dem wir letzte Woche den Podcast gemacht haben, hat das ganz schön bei Twitter, glaube ich, geschrieben. Wenn du als Spieler, nee, wenn du als Mensch neben dem Platz, wenn man nicht weiß, ob du als Mensch neben dem Platz oder als Spieler großartiger warst, dann warst du einfach nur ein großartiger Mann. Also, ja. Das Fakt, ich weiß nicht, ob er neben dem Platz oder auf dem Platz größer war. Weil neben dem Platz, was er in den 50er, 60ern alles aushalten musste, Einbrüche bei ihm, er hat in Boston gespielt. Boston ist immer noch bekannt als rassistisch, ihr wisst, was ich meine, der Amerikas. Und vielleicht ist das auch ein schlechtes Stigma, vielleicht stimmt das auch gar nicht mehr, aber es war mal so, dass es Boston nicht einfach war.
Nicht nur in Boston.
Genau, also nicht nur in Boston so. Und er hat es trotzdem hingekriegt, dort zu spielen, so viele Titel zu holen und so, er ist vielleicht der uneigennützigste Superstar aller Zeiten. Wenn man überlegt, er hätte locker 30 Punkte wie Will Chamberlain machen können oder mehr, aber hat sich immer darauf besessen, so 15, 16 Punkte und sich mehr auf die Defense konzentriert. Also großartiger Mann, großartig. An dem können sich viele von uns ein Beispiel nehmen.
Ja, ja. Definitiv. Kommen wir zur nächsten Nachricht und zwar, es gibt eine sehr interessante Vertragsklausel in Zion Williamses neuen Vertrag, 231 Millionen. Könnte er rein theoretisch verdienen. 193 sind relativ fix, aber es kam jetzt raus, dass sie doch nicht so fix sind, wie man gemeint hat. Und zwar wird er in diesen nächsten 5 Jahren, in denen er Vertrag hat, bei den New Orleans Pelicans immer wieder Weigh-ins bekommen. Wahrscheinlich vor und nach dem Training oder spielen jede Woche wahrscheinlich. Und sein Gewicht darf nicht über, beziehungsweise seine Body Fat Percentage darf nicht 295 übersteigen.
Ja, also das sind die Additionen daraus, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nein, also Pounds auf jeden Fall, 295 Pounds, das sind umgerechnet 133 Kilo.
Genau.
Das darf er nicht überschreiten. Ja. Er ist jetzt zur Zeit gerade bei 284. Aber letzte Saison ist halt übergewichtig zurückgekommen.
Ja, das haben wir alle gesehen. Da war er locker 300 Pounds. Also da war 100
Pounds. Und ich bin ehrlich, 150. Das ist eine gute Idee. Du musst dich absichern als Team.
Ach so, nee, Verein, ich finde es auch richtig. Ich finde es auch richtig und ich glaube, Zion konnte da auch nicht viel verhandeln, weil genau die gleiche Klausel hätte er auch bei allen anderen Mannschaften bekommen und er hätte auch nirgendwo so einen riesigen Vertrag bekommen, weil Fakt war, die Pelicans wollten ihn behalten. Mhm. Einzige war, er soll bitte immer fit aus dem Urlaub kommen. Ich find's gut. Ich glaube, für ihn ist das gar kein Problem. Er kann sich dran halten. Zion ist ein großartiger Sportler und er weiß auch, wenn er seine Karriere langfristig halten will, dann muss er sich daran halten. Und so eine Klausel hilft vielleicht dabei. Ist vielleicht nervig, aber am Ende des Tages, du bist halt Profisportler, ne? Dann ist das Mindeste, was man von dir verlangen kann, fit aus dem Urlaub zurückzukommen.
Auch interessant, wenn er entweder MVP in ein All-NBA-Team kommt oder Defensive Player of the Year wird, könnte es auf die 231, die ich gerade eben erwähnt habe, steigen. Also er spielt wirklich um Geld.
Ja. Also er kann sehr viel Geld verdienen die nächsten Jahre.
Ja. Nee. Nächstes Highlight waren Paolo Banchero und Chet Holmgren zusammen im Crossover Pro-Am von Jamal Crawford in Seattle. Da haben die aber zusammengespielt, was halt ein bisschen überraschender war. Banchero hat 50 Punkte gedroppt, 16 Rebounds und keine Ahnung, ein paar Assists noch. Wie fandst du die Performance, beziehungsweise generell, dass sie halt zusammengespielt haben?
Also, ich muss sagen, mich hat es nicht gestört. Ich habe aber ein bisschen rausgehört aus so Medien, dass es komisch, ein wenig komisch rüberkam für einige, dass so zwei Top-Picks zusammen in so einer Pro-Am zusammenspielen. Wenn man dann auch noch überlegt, dass die Orlando Magic Paolo Banchero auch noch frühzeitig rausgenommen haben aus der Summer League. Also, es ist ja Fakt, dass er trainieren muss, ne? Nur, ich glaube, vielleicht haben sich einige gedacht, ey, warum hat er da nicht Summer League mehr gespielt, wenn er nicht
das ist da genau war? Das, wenn du dich erinnerst, das ist genau das, was wir in der einen Folge halt erwähnt haben, dass er halt auch, keine Ahnung, wenn jetzt keine Summer League-Spiele sind oder halt vor der Preseason,
er spielt ja
dass
trotzdem.
Er halt irgendwo anders spielen genau, wird. Ja. Also eventuell, da kann er sich auch verletzen.
Deswegen, und dort kannst du dich erst recht auch verletzen, auch wenn die Härte nicht so krass ist und das Tempo natürlich ein bisschen langsamer ist. Aber ist auf jeden Fall geil. Ey, Respekt an die Crossover Pro.
Ganz kurz, hast du den Alley-Oop von Trae Young,
DeJounte Murray? Ja, deswegen wollte ich gerade sagen.
John Collins.
Ja.
Wow.
Ja. Also allgemein, DeJounte Murray, ich wusste nicht, dass er so aus sich herauskommen kann, weil ich weiß nicht, ob es an den Spurs liegt und die deinen Charakter ein bisschen einschränken. Aber der Mann hat gespielt, als ob er damals bei den Lakers in den 90er, 80ern war mit hier Showtime Lakers.
Fast wie Uncle Drew.
Ey, der hatte richtig viel Spaß. Er hat auch einen respektlosen Move, wo er dem Typen so ich sehe in den Kommentaren, jeder schreibt.
Ich hätte ihn gefightet.
Ja, man, jeder schreibt, ich hätte ihn gefightet. Er hätte nicht mehr Saison gespielt, weil ich ihn so verletzt hatte und so. Also ist schon geil, muss ich sagen. Hey, Joe, du hattest ja letztes Mal schon angesprochen, die Crossover-Program von Jamal Crawford.
Die ist schon geil.
Richtig geil. Also sind immer Top-Spieler dabei und so. Ja. Ist schon cool.
Wie die Drew League halt, ne?
Ja.
Nächstes Highlight, das CBA ist wieder unterwegs, kommt, also das Collective Bargaining Agreement, für die, die es noch nicht kennen, das hatten wir, in welchem Jahr war das nochmal, wo der letzte Lockout war?
2011, glaube ich, war der letzte Lockout, das war, 2011 war das, als Kyrie gedraftet wurde, war der letzte Lockout.
Ja, genau. Also die NBA-Owner wollen sich mit Regeln gegen die Spieler wehren, die mit Vertrag einen Trade
passieren. Sorry, als Clay gedraftet wurde.
Also.
Clay und Kawhi, da war der letzte Lockout.
Ah.
Ja, ich weiß nicht mehr, welches Jahr, aber ich glaube, das waren bei denen. Ja, nochmal.
Da könnte es auf jeden Fall zum Lockout führen, 2023-24 in der Saison, da Owner und oder Spieler bis 15. Dezember aus dem jetzigen Vertrag eventuell aussteigen. Also der Vertrag der Spieler mit der NBA, also die NBPA, die Players Association mit der NBA.
Genau.
Und da gibt es halt natürlich auch finanzielle Probleme, die dann aufkommen und viele.
Es gibt halt ein riesiges Argument, einen riesigen Streitpunkt und ich verstehe den auch von Owner-Sicht her. Und zwar kann es nicht sein, dass in den letzten 10 Jahren ein Kevin Durant jetzt um einen Trade gebeten hat mit 4 Jahren Vertrag, ein Anthony Davis mit 2 Jahren Vertrag, glaube ich, um einen Trade gebeten hat. Superstars über Superstars, James Harden. Wollen raus aus ihrem Verein, haben aber noch riesige Verträge. Das ist vielleicht nicht so schlimm für Miami Heat, für die Lakers, für New York oder so, weil die Mannschaften, wenn die Spieler so riesige Verträge in den Mannschaften haben, dann bleiben die auch eigentlich alle. Ja. Siehe Amari Stoudemire, siehe Carmelo Anthony, siehe LeBron James und so weiter. Aber für Mannschaften wie Milwaukee, wie OKC, da ist das schon nervig.
Du hast halt keine Sicherheit, ne?
Genau.
Und als Team.
Ich verstehe schon, dass es nervig für die Owner ist. Es kann aber leider dazu führen, dass wir zu einem Lockout kommen. Also entweder 23-24 oder 24-25. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Und das wäre richtig das mies. Zieht. Ich und weiß noch ganz genau, wie das war.
Damals war,
als es noch keine Spiele gab. Und wer glaubt, dann halt viel weniger auf jeden Fall.
Und wer glaubt, dass das unglaubwürdig ist, der glaubt mir, ist auf jeden Fall nicht unglaubwürdig.
Sehr realistisch,
das kann sehr passieren, weil in Amerika allgemein passiert das öfter. Vor kurzem haben die Schiedsrichter in der Baseball gestreikt, glaube ich, war das. Deswegen hat diese Saison auch später angefangen. Da gab es auch keinen Tarifvertrag. Also die konnten sich auf keinen Tarifvertrag einigen.
Lufthansa und wird auch gestreikt.
Lufthansa wird auch gestreikt zur Zeit. Und ja, das ist halt das Ding. So, die müssen sich darauf was einigen. Das Problem ist, die Spieler und die Owner werden da headbutten, weil die Spieler wollen ja diese Freiheit haben.
Ich kann es halt verstehen. Also du hast halt, wie gesagt, keine Sicherheit als Franchise. Also wofür gibst du einem dann einen langfristigen Vertrag?
Wenn er sowieso, ja.
Es muss irgendwie eine Regel geben, irgendwie eine Klausel in einem Vertrag, was es halt ermöglicht. Also wo beide Seiten halt ein bisschen Profit schlagen
können. Ja, bin ich bei dir, bin ich voll bei dir. Also das kann nicht so weitergehen. Es ist halt einfach ein Fakt, ne? Ja.
Und letzte Highlight ist die aktuellen Vertragsgespräche zwischen den Brooklyn Nets und Boston Celtics bezüglich Kevin Durant. Den hast du gerade eben erwähnt. Der will weg, der will raus. Letzte Folge konnten wir nicht darüber reden, weil es halt später, also
am
nach
Tag,
der Aufnahme
am Abend kam's, ne?
Unserer Folge halt passiert ist. Wir haben da bei Twitch sehr, sehr viel diskutiert mit unseren Twitch-Followern, mit unseren Boys. Also, falls ihr noch nicht uns folgt bei Twitch, dann holt das am besten direkt nach. Es gab halt viele, viele Gerüchte. Manche haben gesagt, das stimmt vielleicht nicht. Manche haben gesagt, ja, die Boston Celtics haben angeblich ein Trade-Package von Jaylen Brown, Derrick White und noch irgendjemand und einigen Picks auf jeden Fall abgegeben. Die Brooklyn Nets wollten natürlich noch Marcus Smart dazu haben. Verständlich.
Verstehe ich auch.
Ja.
Und ich habe letztens überlegt, weil ich meinte letztens so, warum sollten die Celtics das machen, ne? Und ich habe auch, ich weiß nicht, einige, die uns bei uns Insta schreiben, ich weiß, es ist ein ewiges Dilemma, manchmal wisst ihr nicht, mit wem ihr schreibt, aber ich habe mit 2-3 Leuten geschrieben und habe da auch gesagt, ich glaube, die Celtics, das wäre dumm, wenn die Celtics das machen. Ich habe jetzt nochmal so Revue passieren lassen, hab mal so überlegt, du gibst Jaylen Brown, Marcus Smart und Picks ab. Wenn das wirklich geht, ne, dann ist ein Mix aus Kevin Durant und Jason Tatum schon Beast. Also, wenn du Robert Williams behalten kannst, du dann auch noch Malcolm Brogdon hast, ich habe Malcolm gesagt, ihr dachtet alle, ich sage Michael, du dann auch noch Malcolm Brogdon behalten kannst und vielleicht noch Spieler wie Derrick White.
Guck mal, also ich sehe es so, die Leverage ist voll und ganz bei Brooklyn.
Ja,
die können fordern, wen sie wollen und was sie wollen. Das ist der Punkt. Das heißt, da nicht als Verlierer rauszukommen, wenn du Boston bist, ist sehr, sehr schwierig. Aus meiner Sicht. Weil wenn du Brooklyn bist, natürlich will ich, also das ist jetzt nicht so, dass die in der Western Conference spielen. Das ist ein direkter Konkurrent.
Weißt du,
was ich meine?
Ist die Atlantic
Division. Musst du auch bedenken. Ja.
Die spielen viermal
mehr. Ich gebe ihm doch nicht KD. Also quasi für, also was heißt nichts. Aber natürlich, also ich kann es verstehen, dass sie einen Marcus Smart haben wollen. Ja. Ich kann auch verstehen, dass sie einen Grant Williams im Package mit haben drin, wenn du Brooklyn bist. Natürlich.
Also
wenn du Boston bist, auf der anderen Seite, klar, es ist Kevin Durant. It's me, it's Kevin Durant. Ja. So, ne?
Ja.
Aber so, er war die letzten beiden Jahre bei Brooklyn. Und da hast du auch bevor er da hingegangen ist, auch gedacht, er bleibt jetzt langfristig.
Ja.
Also das ist langsam so wie die Kyrie Irving-Geschichte, dass er jedes Mal das Team wechseln will. Ich sehe es auch für seine Legacy sehr, sehr schlecht, wenn er da hingehen würde.
Auf jeden Fall kann er nicht machen, finde ich. Aber gut, also am Ende.
Weil er hat nichts gerissen jetzt.
Die werden jetzt sagen, du hast nur bei den Golden State Warriors was gerissen und da hattest du das Team der Teams so. Ne?
Er kann so viel kontern auf Twitter, wie er will.
Ich sag halt, er war der beste Spieler in der Mannschaft. Ich wiederhole es wieder, aber
hands down.
Es ist halt schwer. Man sieht dich nicht als Leader. Und jetzt bei den Nets bräuchten sie einen Leader, einen, der diese Mannschaft anführt, mit Kyrie im Hintergrund, mit Ben Simmons, weißt du?
Guck mal, ich will jetzt nicht wieder, also wie die ganzen anderen ESPN-Experten halt vergleichen direkt, aber in LeBron James?
Mhm.
Er hätte gesagt, ey, okay, wenn Kyrie Irving gehen will, okay, dann geh.
Hat er ja.
Dann mach ich alleine.
Hat er ja. Hat er bei den Celtics gemacht? Als Kyrie gegangen ist, hat er das eine Jahr alleine gespielt. Mit dem
Haufen. Bei den Cavs meinst du?
Bei den Cavs, sorry.
Ach so, ja.
Hat er genau so gemacht.
Ja, genau.
Kyrie wollte gehen im letzten Jahr. Das war sein letztes Vertragsjahr sogar, wo er dann Boston versprochen hat, dass er bleibt.
Ja, und ein KD will halt das sinkende Schiff auch mit verlassen. Ja,
genau. Einziger Unterschied ist, LeBron wusste, dass sein Vertrag halt auch im nächsten Jahr aufläuft, ne?
Ja.
Ist ja auch nicht komplett dumm. Aber KD, Ich glaube, die Celtics würden damit schon gewinnen. Vor allem, wenn die Brockton kann ja nicht getradet werden. Hm. Nee, kann nicht getradet werden, glaube ich.
Tatum auch nicht.
Also Tatum auch nicht. Und dann hast du Kevin Durant. Wenn du halt Robert Williams noch behalten könntest, Daniel Theis und die ganzen Jungs, nee, Theis gar nicht mehr da, aber die ganzen Jungs drumherum.
Aus Jalen Brown Sicht würde ich mich auch
unnormal verarscht fühlen. Ja, würde ich mich auch, aber. Aber Jalen Brown ist halt, guck mal, er hat halt sehr gute Finals gespielt, aber ich glaube, sein Peak, wie hoch er kommen kann,
ja, natürlich.
Ist halt nicht vergleichbar mit dem, was Jason Tatum
kann. Sein Upside ist also nicht so krass wie
Jason Tatum. Genau, deswegen. Aber gut, ich würde mal sagen, wir haben genug geredet von den Highlights der Woche. War schon einiges, wenn ich überlege, wie langweilig die letzten Wochen für mich in der NBA sind. So.
Ja, letzte Woche ist einiges passiert auf jeden Fall.
Ja, deswegen, man hat sogar mehr Fußball geguckt. Also mehr vom Fußball gesehen, weil da natürlich mehr ist. Na, ey, Glückwunsch nochmal an die Frauennationalmannschaft der Engländer. Auch wenn die eine Kelly, die da Zeitspiel des Grauens gemacht hat, mich unnormal aufgeregt hat, warum er das geguckt hat. Ich wollte sie so gern kicken, weil sie mich so aufgeregt hat. Aber egal. Auf jeden Fall gehen wir... Anzeige, safe. Aber gehen wir zum Spiel.
Dreck, wir werden gecancelt.
Ja, ey, ich habe mich so gewünscht, dass eine der Deutschen da einmal zutritt. Das hat mich richtig aufgeregt, was sie da veranstaltet hat. Gehen wir zu meinem Spiel. Und mein Spiel heißt Who Got More. Wir haben das Spiel schon mal gespielt. Ich glaube, in Folge 5 oder 4 der NBA Season. Das war wahrscheinlich dann im Januar, Februar so. Und zwar... Ich zähle dir gleich einige Karrierestatistiken vor und du musst mir sagen, wer in dieser Statistik mehr hat. Die Averages, die wir vergleichen, sind die Karrierestatistiken. Also frage ich dich, wer hat mehr Punkte? Dann sagst du, wer von den beiden hat mehr Punkte. Frage ich dich, wer hat mehr Rebounds? Sagst du, wer von den beiden hat mehr Rebounds? Und das gleiche mache ich dann nochmal mit Assists. So. Und das pro Spiel, ne? Nicht die Punkte allgemein, sondern pro Spiel. So.
Aber der ganzen Karriere?
Der ganzen Karriere.
Okay.
Punkte pro Spiel.
Okay.
Und wir fangen jetzt erstmal mit den beiden Shooting Guard Goats an. Und zwar mit Original und Kopie, wie Leute sagen würden. Michael Jordan und Kobe Bryant. Wer hat mehr Punkte pro Spiel? Michael Jordan oder Kobe Bryant?
In der gesamten Karriere?
In der gesamten Karriere.
Ich sag Kobe.
Ich habe keinen Ton, den hätte ich gerne dazu gehabt. Kobe Bryant hat 25 Punkte pro Spiel.
Ja.
Michael Jordan hat 30,1 Punkte pro Spiel, glaube ich. 30 waren es auf jeden Fall, 30 habe ich aufgeschrieben. Weil ich hätte auch erstmal vielleicht Kobe gedacht, weil ich so gedacht hätte, okay, Kobe, vor allem Mitte seiner Karriere hat er ja nur noch geballert, ne?
Ja.
Aber wir vergessen Anfang seiner Karriere. In der ersten Saison hat er nur 7,6 Punkte pro Spiel. Okay. Und in der zweiten hat er nur 15 Punkte. Stimmt. Und Michael Jordan hatte, glaube ich, in seiner ganzen Karriere niemals unter 20 Punkte, wenn ich mich nicht irre. Und ja, deswegen. Also Michael Jordan, leider lagst du falsch, aber war mir schon klar.
Wow, okay.
Wer hat mehr Rebounds pro Spiel? Beides Legenden im Himmel auch. Bill Russell oder Will Chamberlain?
Ich glaube, Wild.
Ja.
Wieder falsch?
Ganz knapp richtig.
Okay.
Ich habe dieses erst heute bei Skip and Shannon gehört, weil die Bill Russell und Will Chamberlain ein wenig verglichen haben, jetzt zusammen gespielt haben. Und da hat Skip auch gesagt, Will Chamberlain hat 22,9 Rebounds pro Spiel und Bill Russell hat 22,5 Rebounds pro Spiel.
Wow, also beide schon. Ich wusste halt, dass Wild auf jeden Fall brutal viele halt.
Aber Bill Russell hatte auch sehr, sehr viele Rebounds und beide hatten auch gleich viele Assists ungefähr.
Ich dachte, Bill Russell hätte unter 20 auf jeden Fall.
Ja, weil seine Zahlen halt nie so rausstechen.
Ja, ja.
Und wer meint das nochmal? Von irgendjemandem wurde er kritisiert? Nee, Kendrick Perkins hatte mal gesagt, dass LeBron James der größte Athlet aller Zeiten ist. Und da hat Bill Russell, hatte dann neue Twitter gemacht und hat dann geschrieben, hold up, young man, hast du mich vergessen? Und ich sag's,
Bill Russell,
Bill Russell war zweitbester im High Jump auf dem Planeten, als er in der NBA war, vor der NBA. Zweitbester im High Jump.
Wow.
Er war einer der schnellsten Sprinter mit seinen, wie groß ist er, 6'8", 6'9", war jetzt kein Riese, wie man es jetzt sehen würde, aber war schon groß. Und Athletik konnte ihm keiner was nachmachen. Und ich glaube, auch heutzutage wäre das sehr, sehr heftig, was er drauf hatte, ne? So, wenn man es in die jetzige Zeit. Und Wilt auch, ne? Bei Wilt hat man halt diese Punkte und dann denkt man, ah, okay, er war so ein Athlet. Ja. Und er war auch noch viel größer als Bill Russell, ne? Ja. Und dann zum letzten Punkt, und zwar Chris Paul und Jason Kidd. Wer hat mehr Assists?
Pro Spiel. Theoretisch gesehen, ich muss so überlegen, erster Stockton, also insgesamt.
Genau, Assists, insgesamt, ne? Ist Stockton erster.
Zweiter ist halt Jason Kidd, glaube ich. Stockton
ist auch erster pro Spiel.
Ja, ja, Jason Kidd ist zweiter.
Noch, genau.
Und Chris Paul dritter.
Genau.
Das heißt, wenn ich so, also wenn ich jetzt plausibel denken würde, würde ich sagen Kidd. Aber ich bin mir nicht sicher, weil, oh, das ist schwierig. Es kann ja auch sein, dass er viel mehr Spieler hatte.
So, soll ich sagen?
Nein, nein, warte. Ich weiß, dass Chris Paul auf jeden Fall, ich glaube, zwischen 10 und 11 hat.
Nein.
Ist es?
Chris Paul hat zwischen 9 und 10. Also hat 9,5 Assists pro Spiel.
Wie viel hat Kidd?
Und Jason Kidd hat, ich habe mich gerade vertippt, deswegen muss ich gerade nochmal genauer gucken, 8,7 Punkte Assists pro Spiel.
My boy, CP. Ja,
CP hat mehr Assists pro Spiel. Jason Kidd hat noch mehr Spiele gespielt, deswegen.
Wer ist Jason Kidd, Alter? Kidd, der muss raus.
Ist mein 14. bester Spieler seit 2000. Ja, deswegen, ich wiederhole es nochmal.
So, ist nicht besser als
die, eine Legende. Von 1994 bis 2013
ist immer noch zu hoch in der Liste. Ist immer noch zu hoch.
Legend. Legendary, sage ich dazu
noch. Pack mal CP jetzt ganz schnell nach oben. Weiter nach
auf
oben.
Gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Weil er hat immer noch mehr Assists gemacht. Im Allgemeinen. Hm. Wenn er überholt, vielleicht. Aber ich glaube, das geht gar nicht mehr. Außer CP spielt noch 2-3 Jahre. Auf jeden Fall war es das von meinem Spiel. Und Wes, wir gehen damit weiter zu unserem ersten Thema.
Das erste Thema ist ein Vorschlag von einem unserer Follower, und zwar moritz.khr. Shoutout an dich, Bro. Da sprechen wir über die 4-5 größten Trades der letzten Saison. Also mit Saison meinen wir natürlich die 21-22 Saison, vor der Saison die Trades, beziehungsweise auch die Free Agent Signings,
genau,
muss man dazu sagen. Oder halt mitten in der Saison die Trades, die gefallen sind. Und wie sie halt das Team, also der Impact dieser Trades auf die jeweiligen Teams und wie gut diese Trades halt allgemein waren für den Verlauf der Saison des jeweiligen Teams. Ich fange mal direkt an, ich hau mal direkt raus von meinem Lieblingsteam, den Clippers, der Trade mitten in der Saison, als sie Norman Powell von den Blazers geholt haben, mit Robert Covington zusammen, im Gegenzug für Eric Bledsoe, Justice Winslow, Keon Johnson und einem 2025 Second Round Draft Pick.
Der Trade war mitten in der Saison, ne?
Ja. Dann hat sich, also Norman Powell hat 3 Spiele gespielt, einfach 21 Punkte geavaged.
Jetzt weiß ich wieder.
Er hat direkt rasiert.
Ja.
Und dann hat er leider einen Fußbruch gehabt und ist dann ausgefallen für den Rest der Saison. Beziehungsweise also Playoffs hat er dann einen.
Ich sag mal so, für die nächste Saison ist es traumhaft, wenn du so überlegst. Weil mit Norman Powell und Robert Covington ist noch da, ne? Wurde jetzt, oder war wo der Free Agent? Nee, ist nächste Saison auch noch da.
Robert Covington ist noch da.
Auch noch da, ja.
Und er war halt auch eine gute Idee.
Genau,
deswegen. Das muss, also jetzt, ich nehme jetzt beide, ne?
Cooler 3D-Guy, genau.
Genau.
Zusammen, das ist zusammen, jetzt kein Superstar-Trade oder so gewesen, aber zusammen sind die beiden, das ist
die passen Big Time, rein.
Ja. Und so, wenn du so überlegst, hast du halt, und vor allem Covington ist auch ein Flügelverteidiger, also Wing-Verteidiger, sehr, sehr gut. Norman Powell weiß ich gar nicht, wie gut er verteidigt, aber so trifft er halt seine einfach Dreier.
Ich glaube, in einem Spiel gegen die Pacers, das war halt gegen Ende der Saison, und da ging es halt wirklich um nichts. Beide Teams haben ihre Spieler geschont.
Ja.
Und hat Covington, glaube ich, 46 Punkte oder so gemacht, bei 11 Dreiern oder so. Ja. Also schon.
So, also Covington kann Dreier treffen, hat er damals auch schon bei Philly gezeigt.
Houston
und
auch.
Houston auch schon, genau. Mit Kevin Durant, sag ich, mit Kawhi Leonard und Paul George. Ich sag's dir, ich mag die Clippers nicht, aber das liegt doch eher an dir als an den Clippers. Ich glaube, die Mannschaft ist aufgebaut dafür, nächste Saison für die Championship zu gehen.
Ist doch Musik in meinen Ohren von dir.
Wenn natürlich die fit bleiben. Also das ist
ja natürlich
das größte,
das kannst du auch bei jedem Team sagen.
Nein, das Problem ist, bei den Clippers musst du es dreimal sagen. Weil ich weiß nicht, wann die beiden mal fit waren. Immer hat irgendjemand Nicknacks, sogar wenn die beiden auf dem Platz stehen.
Ja, so. Normal, aber das kannst du bei jedem Star sagen. Guck mal, sogar LeBron James, der halt...
Ja, LeBron James, 38.
Immer, nein, nein, trotzdem. Er war halt immer jemand, der halt immer fit geblieben ist.
Ja.
Aber sogar, wenn sogar er sich verletzt, so, ja, das kannst du bei 38, KD sagen, das kannst du bei so, Paul Steph George sagen.
Er ist jetzt 30 geworden. Also.
Das kannst du bei allen Topspielern sagen, Embiid.
Normal, aber da sagst du es öfter. Da sagst du es öfter als woanders, länger. Ist ja klar.
Okay. Ja, normal.
Als ob jemand bei Milwaukee, niemand hat jemals bei Milwaukee gesagt, wenn die fit bleiben. Weil du gehst bei denen ein wenig davon aus, dass die fit bleiben. Das ist die erste Saison, wo Chris Middleton so nervig gefehlt hat halt, ne, in den Playoffs. So. Bei den Clippers ist das zweite, dritte Mal, dass irgendjemand nicht da ist. Und das müssen wir halt einfach mit reinbeziehen. Aber, hey, ich sage trotzdem, wenn sie fit sind, auf jeden Fall oben mit dabei. Ich habe mir... Wir haben ja auch gesagt, dass wir über die besten Free Agents mitreden werden, ein paar reinhauen. Und ich habe da aufgeschrieben, unter anderem DeMar DeRozan. Für mich hat DeMar DeRozan letzte Saison seine Karriere wieder neu entfacht.
Ja.
Weil für mich ging es langsam in die Richtung von Rudy Gay.
Ja.
Wenn du dich erinnerst, wie Rudy Gays Abfall war in der Karriere am Ende. Also er wurde halt natürlich älter, ne? Ist jetzt kein Abfall vom Dasein, sondern Rudy Gay war immer so ein 20-Punkte-Scorer. Der halt, ne, geiler Small Forward, hab ihn früher richtig geil geliebt, aber ja, irgendwann.
Grindside in Memphis.
Genau. Aber irgendwann kam halt, ne, er wurde älter, es kamen Verletzungen dazu und dann gingen die Zahlen runter. Und das kam so undercover. Niemand hat so wirklich mitbekommen, dass Rudy Gay auf einmal raus ist. Und das war meine Sorge so ein bisschen bei DeMar DeRozan, dass das irgendwann, auch wenn er gar nicht so alt ist, aber dass das irgendwann
ja,
in die nächsten
Jahre
bei Sam
Tony war halt aber auch stark, ne?
Er war natürlich stark, aber. Das war
vielleicht das System.
Ja, genau. Das war so undercover. Keiner hat es mitbekommen. Ne? Mhm. Und ich finde halt richtig geil, dass er jetzt bei Chicago MVP-Kandidat war mitten in der Saison. Weißt du, man hat darüber gesprochen, ey, wohin kann er die Mannschaft führen? Wie weit können die kommen? Natürlich waren die Statistiken ein bisschen flawed und so, weil sie haben oft gegen die guten Teams verloren, aber die schlechten Teams haben sie halt sehr, sehr gut gespielt. Das muss man halt auch erstmal machen. Ja, auf jeden Fall war das für mich, vor allem auch für Chicago, einer der besten Signings, Free Agents, Schrägstrich Trades, so wie der letzten Saison. Also DeMar DeRozan ganz oben mit dabei, meiner Meinung nach.
Ich habe jetzt noch einen, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, als er den Verein gewechselt hat. Das war auch wieder ein mitten in der Season Trade. Und zwar im Februar haben die Boston Celtics Derrick White aus San Antonio geholt. Ich habe es nochmal gelesen und ich lese dir das jetzt mal vor. Das ist schon. Für Josh Richardson, Romeo Langford, 2022 First-Round-Draft-Pick und einen 2028 First-Round-Draft-Pick-Swap. Sehr viel, als ich das gelesen habe. Das habe ich gar nicht realisiert. Also ich habe vergessen, dass es so viel war. Aber er hat bewiesen, dass es, also dass es...
Hat sich sehr gelohnt.
Ja, dass es gelohnt hat auf jeden Fall. In den Playoffs war er einer der X-Faktoren auf jeden Fall für deren Run in den, bis zu den Finals. Und ja... Er hat jetzt in den letzten zwei Saisons zweistelligen Punkte-Average gehabt, diese Saison wieder gehabt, also letzte. Und ja,
das
ein sehr, sehr gutes Pick.
Er ist ein perfekter Spieler für so eine Mannschaft wie Boston. Die Boston Celtics haben ja gleichzeitig sogar noch Daniel Theis geholt.
Ja.
Und dafür Dennis Schröder abgegeben.
Ja.
Und für Dennis Schröder sozusagen Derrick White bekommen.
Ja.
Und für mich ist das... einfach perfekt gewesen. Nichts gegen Dennis Schröder. Dennis Schröder ist immer noch ein Top-Spieler. Wenn du einfach siehst, was er kann, siehst du ja jetzt auch in diesen EM-Vorbereitungsspielen und den Quali-Spielen und so, siehst du einfach, wie gut der Spieler ist. Aber mit dem, wie er spielt, hätte er nicht bei den Celtics reingepasst. Und ich glaube, Derrick White passt da einfach viel besser rein. Er ist ein besserer Verteidiger. Ich glaube, er ist auch ein besserer Shooter, bin mir aber da nicht ganz sicher.
Aber es war halt auch genau dieser Moment, wo halt Boston Celtics besser geworden
ist. Der Switch so.
Genau. Dieser Switch kam halt genau dann
zu dem ungefähr ein bisschen früher. So, das war ja hier jetzt kurz vorm All-Star-Break, glaube ich.
Ja, aber ich liebe, er ist halt so ein Spieler, so ein Plug-and-Play-Spieler.
Genau.
So, der halt in jedem Bein passen könnte. Und ich liebe diese Spieler einfach.
Ja.
Weil sie halt alles für das Team geben und sich opfern und so. Ja. Und nicht auf sich achten.
Das Ding ist halt, was wichtig bei solchen Spielern ist, finde ich, ist, sie kennen ihre Rolle. Und
genau.
Das ist das.
Ja.
Vielleicht sind das ja nicht mal so Spieler, die uneigennützig in dem Sinne sind, weil sie eigentlich schon gerne mehr machen würden und mehr machen wollen. Aber
mehr
sie
machen können vielleicht sogar.
Mehr machen sogar können. Ja. Aber sie wissen einfach, das ist meine Rolle, das ist mein Job. Also die unterscheiden das, was ich will, mit dem, was ich darf, so ein bisschen, ne?
Ja.
Und Derrick White ist so ein Spieler. Er weiß genau, ey, ich das Level von Jason Tatum und Jaylen Brown, von dem, was die dürfen, da komme ich nicht ran. Bei einem Dennis Schröder weiß ich das nicht, weil Dennis Schröder halt auch weiß, dass er noch besser sein kann. Wenn du überlegst, er war fast Sixth Man of the Year, weißt du, wie gut er in OKC gespielt hat, wie gut er bei Atlanta gegen Ende war.
Mhm.
Und ja, da verstehe ich das auch schon, aber top, top Trade. Ich habe noch einen Trade, der wird dir auch gefallen. Ich weiß nicht, ob du den aufgeschrieben hast. Von Dallas. Top.
Ja.
Spencer Dinwiddie, Davis Bertans für Kristaps Porzingis 2000 und ein 2022er
Second Round Pick. Da wurden die auseinandergenommen.
Am Ende des Tages, genau.
Da wurden die auseinandergenommen für diesen Trade.
Die Wizards.
Nein, Dallas.
Dallas, genau.
Warum die diesen Trade machen?
Genau, weil das keinen Sinn macht, wenn du schon jemanden hast, der ball-dominant ist. Genau. So, ne? Aber in dem Moment war es schlau, weil ich glaube, da war schon Dings verletzt. Wie heißt der nochmal? Der Vater von der Sohn von Miami Heat-Legende, Point Guard.
Tim Hardaway Jr.
Tim Hardaway
Jr., ja,
genau.
Genau.
Er war da schon verletzt und es war klar, es wird schwer, dass er frühzeitig, glaube ich, zurückkommt. Deswegen hast du dir Spencer Dinwiddie dazu geholt, obwohl du schon Brunson hattest. Und es hat ja geklappt. Es hat einfach geklappt. Spencer Dinwiddie hatte 2, 3 richtig geile Spiele in den Playoffs. Und Kristaps Porzingis und Luka Doncic, ich glaube, am Ende des Tages, die beiden verstehen sich einfach nicht. Und
ja,
das ist halt eine Sache, die kam so ein bisschen rüber, wie sie gespielt haben. Die kam rüber, wie sie sich in den Medien danach verhalten hatten, nach den Spielen. Kristaps hat oft gesagt, seine Rolle gefällt ihm gar nicht in dieser Mannschaft, aber er kann nichts machen, er will mehr machen.
Aber
er weiß aber auch ganz genau, der Spielstil von Luka Doncic, der braucht keinen Center oder keinen Power Forward, der die ganze Zeit da in der Zone hängt und oder auch ball-dominant ist in dem Sinne. Deswegen passt auch der Trade, der jetzt war. War das ein Trade? Ja, war ein Trade. Mit hier von dem Center von Houston.
Christian Wood.
Genau.
Ja.
Ja, also top Trade da gewesen. Damals wurden sie fertig gemacht, weil viel abgegeben wurde. Aber im Nachhinein denk ich mir, hey, was für Kristaps Porzingis, der dauerhaft verletzt ist, Davis Bertans und Spencer Dinwiddie bekommen und muss es nur in 2022er Second Round Pick mit abgeben. Natürlich vertraglich. Dinwiddies Vertrag ist jetzt auch nicht der dünnste, glaube ich.
Mhm.
Deswegen ist das vielleicht jetzt nicht so die geilste Sache, wenn man auf die Vertragssituation guckt. Aber mit einem Luka Doncic hat es ja geklappt.
Ja. Ich mache jetzt mal weiter mit einem Trade, der halt nicht so gut war. Zur Abwechslung mal.
Ja.
Und zwar, die New York Knicks mit ihrem Trade. Im Gegensatz zu den Boston Celtics, die halt, wie haben sie erwähnt, 2 Trades sogar gemacht haben, die einfach die Saison komplett verändert hat und das Team halt besser gemacht hat, haben die New York Knicks einen Trade gemacht, der im Endeffekt nichts gebracht hat. Und zwar haben sie Cam Reddish geholt aus Atlanta für Kevin Knox und einen First Rounder sogar.
Am Ende
tut weh im Endeffekt, aber also in der Saison war er halt wirklich komplett raus. Er hat nur 7 Spiele gemacht aufgrund von Verletzungen. Aber ich sehe es auch nicht jetzt so,
sie hoffen halt,
dass
auf
es halt in der Zukunft
Saison
halt besser aussieht.
Cam Reddish, als er aus dem College kam, haben viele darüber geredet, warum er nicht noch höher geht. Ne?
Mhm.
Er war damals mit Zion Williamson und RJ Barrett in einer Mannschaft, wenn ich mich nicht irre. Und hat riesiges Talent, also riesiges Talent, könnte ein riesiger 3-and-D-Player werden. Es gab sehr, sehr viele Vergleiche von ihm. Klay Thompson, also so ein wenig Richtung Klay Thompson könnte er gehen, wenn man über 3-and-D spricht. Ray Allen, also so diese prädestinierten Dreierwerfer. Problem ist aber, irgendwas ist falsch gelaufen in Atlanta. Irgendwas ist irgendwo nicht richtig gelaufen. Keine Ahnung.
Ich fand auch schon immer, dass er und DeAndre Hunter sich zu ähnlich sind.
Das kann vielleicht sein, ne? Und Hunter ist mehr gemocht worden, vielleicht in der Richtung. Und was heißt mehr gemocht? Also hat ihn mehr eingesetzt. Ich sag, die Knicks haben damit nur was falsch gemacht, weil der First Rounder abgegeben wurde. Wer weiß, wenn Cam Reddish sich fasst, kriegst du es vielleicht hin, aber bei den Knicks sehe ich halt keine Hoffnung, solange Julius Randle noch da ist. Und Julius Randle hat es natürlich schlau gemacht, ne? Hat in seinem letzten Vertragsjahr super Zahlen aufgelegt, wurde All-Star, hat 4 Jahre oder 5 Jahre bekommen. Und jetzt, weißt du, ist er 5 Jahre fest bei den Knicks.
Ja.
Deswegen kriegst du ihn nicht weg. Keiner will den haben. So ein Tweener wollte keiner vor 10 Jahren haben, als der Name langsam öfter in Gebrauch kam und jetzt will ihn erst recht keiner mehr haben. So, ich habe noch einen Trade, bevor wir weitermachen. können wir schnell reden, weil über den haben wir schon sehr, sehr oft geredet. Der ist noch weder gut noch schlecht. Der ist noch offen, sage ich, weil der eine Spieler auf der einen Seite noch gar nicht gespielt hat und der andere Spieler auf der anderen Seite letzte Saison, ich meiner Meinung nach, verletzt noch gespielt hat. Und zwar James Harden und Paul Millsap für Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond, ein 22er First-Round-Pick und ein 27er First-Round-Pick. Was glaubst du am Ende des Tages?
Beides Verlierer. Aber er, also Philly ist natürlich der größere Gewinner.
Ja, Stand jetzt.
Stand jetzt.
Damals hat man gesagt.
Ja, aber ich kann nicht davon ausgehen, wie halt Ben Simmons zurückkommt, weil wir das nicht wissen.
Wir wissen es nicht, ja.
Also ich bin auch skeptisch, so ist es nicht. Da bin ich halt wirklich.
Ich glaube irgendwie, Ben Simmons kommt gut zurück. So wie er schon immer war, so kommt er zurück. Und das ist gut. Kann man ja nicht sagen.
Schlecht.
Nein, es ist wirklich gut.
Er ist auch gut.
Ja.
Natürlich.
So, er wird nicht werfen. Ich glaube, er wird einfach nicht werfen.
Er wird aus Prinzip nicht werfen.
Wir müssen uns damit abfinden, dass er es nicht machen wird. Vielleicht im Laufe seiner Karriere mit 32 oder so wird er mal mehr Würfe nehmen, aber er wird es nicht tun. Wir müssen uns damit abfinden und wir müssen damit leben. Und ich glaube, es ist okay so. Ich glaube, am Ende des Tages, die Sixers werden den Trade gewinnen, weil James Harden passt für mich halt perfekt zu Joel Embiid irgendwie. Das ist schon ein geiler One-Two-Punch. Einzige, was ich jetzt auch gelesen habe, ist, das letzte Mal, als James Harden so einen Center hatte, der so dominant auch ist, war
Dwight Howard.
Und das hat nicht so gut geklappt. Deswegen,
ja,
ich verstehe es. Aber James Harden ist halt vom Spielstil auch nicht mehr der James Harden, als er mit Dwight Howard gespielt hat. Da war er noch balldominanter, noch mehr Dribble und noch mehr 35 Würfe pro Spiel, 40 Würfe pro Spiel. Deswegen müssen wir da mal,
glaube ich, gucken. Ich bin aber wirklich sehr gespannt auf Ben Simmons.
Ja,
also ich habe auch die Vermutung, dass er jetzt auch wirklich auch aufgrund von einem Draymond Green zum Beispiel weiterhin versuchen wird, halt das Spiel anders zu beeinflussen.
Genau, einfach anders. Das kannst du halt auch anders spielen.
Ist halt möglich. So ist
es nicht.
Er könnte
noch eine bessere Version von Draymond Green vielleicht werden. Vielleicht nicht in dem Vokal mit dem Sprechen, und weil Draymond Greens Impact ist halt sehr, sehr groß, das unterschätzen wir, aber sein Talent ist halt größer als das, was Draymond Green hat, ne? Weil er noch mehr Sachen machen kann als Draymond. Und ja, deswegen, also da müssen wir mal gucken. So, Freunde, wir gehen jetzt zu euren Fragen. Wir haben bei Fussi Season jetzt auch schon einfach gemerkt, ihr habt echt geile Takes, aber auch geile Fragen einfach, die man gut bearbeiten kann, die man auch nicht als eigenes Kapitel oder so haben muss, sondern einfach mal so mit reinhaut. Und da haben wir uns drei ausgesucht. Wir haben am Sonntag nachgefragt oder am Montag. Nee, heute ist Montag. Morgen kommt der Podcast, aber wir haben am Sonntag nachgefragt. Und ihr habt so viele gestellt, dass wir die jetzt gespeichert haben. Letztes Mal haben wir die verloren, damit wir noch mehrere von denen für die nächsten Wochen haben. Und dann werden wir irgendwann wieder mal ein bisschen was fragen. Und ich würde einfach mal sagen, Wes, hau mal die erste Frage. Heute machen wir mal drei Fragen. Hau die mal raus.
Ich hau mir die erste raus. Und zwar kommt die erste von Mo280209. Er fragt, was muss gemacht werden, dass die Grizzlies ein Contender werden?
Boah, das ist geil.
Beziehungsweise siehst du sie überhaupt dann in der nächsten Zukunft
als Contender? Ich sehe die Grizzlies nicht als Contender, um ganz ehrlich zu sein. Weil mir fehlt noch dieser eine Piece, wo ich sage, okay, jetzt. Weil Ja Morant ist geil, ich habe aber manchmal Sorge, dass er eher Richtung Russell Westbrook geht als Richtung Steph Curry oder sowas. Und Jaren Jackson ist zu oft verletzt. Es ist langsam mein Fakt. Er ist jetzt wieder verletzt, so, und du brauchst ihn einfach, um ein Contender zu sein.
Das ist so mein Hauptargument.
Genau.
Die brauchen halt wirklich noch einen Star neben Ja.
Ich glaube nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht.
Nächste Frage. Das kommt von Max. Punkt-63. Welches Team wäre eurer Meinung nach der beste Fit für Dennis Schröder?
Boah, das ist auch cool.
Sehr gute Frage.
Ey, ich habe letztens noch ein Video dazu von Max Sports gesehen, wo er über die vier besten Fits gesprochen hat. Ich habe aber vergessen, welche er hatte. Ich hatte einmal Phoenix. Phoenix hat er auch gesagt. Fand ich auch cool, weil Phoenix könnte halt von der Bank kommen. Er kennt das mit Chris Paul. Die Mannschaft braucht einen zweiten Point Guard. Cameron Payne ist nicht das Wahre. Und ja, ich weiß gerade nicht, wen sie sonst noch da haben. Ich weiß auch gar nicht, ob die jemanden noch dazu geholt haben.
Wie ist mit New York?
New York habe ich auch gesehen, also das ist unabhängig, aber ich glaube, Max hat das auch, aber New York würde auch gut passen, weil er da sogar mehr machen könnte. Mhm. So, Kemba Walker ist nicht mehr da.
Die sind halt nicht so breit, ne, im
genau. Kader. Ja. Du hast halt trotzdem Jalen Brunson noch da, aber der Kader ist halt nicht breit. Und vielleicht könnte er da, glaube ich, sogar noch seine 7-8 Millionen holen, rausholen, was schwierig ist, aber keine Ahnung, vielleicht klappt das. Die Lakers, er will dort zurück, er hat bei LeBron nachgefragt, als er LeBron unter seinem Video kommentiert hat. Ja, gibt genug Teams, wo er spielen könnte, aber ist halt immer eine Frage, ne, von fit und ob er auch die Mannschaften deutlich machen kann, dass er nicht mehr diese große Rolle haben will, sondern
ja,
einfach nur noch spielen möchte, so, ne? Also ein Team zum Gewinn bringen will.
Letzte Frage ist von Yazdan.ha7. Wird Chet Holmgren der Nachfolger von KD in Zukunft sein?
Glaubst du?
Nein. Bruh.
Inwiefern nein. Nachfolger? Inwiefern Nachfolger ist die Frage. Deswegen frage ich gerade.
Ja, Nachfolger, weil er in OKC spielt, dann ein paar Jahre.
Ja, wird er so gut werden wie KD? Nein. Das ist ja klar. Aber kann er.
Wird er OKC irgendwann verlassen? Ja.
Aber kann er.
So, das ist so
aber einzige. Kann er irgendwann so gut mit KD werden, dass. Kann er irgendwann so gut mit OKC werden, dass die irgendwann mal eine Meisterschaft erreichen und er der unangefochten beste Spieler dieser Mannschaft ist, wie es KD war? Ja.
Ja, also du glaubst wirklich, dass er irgendwann, falls sie halt besser werden, er der beste Spieler sein wird?
Könnte sein. Also steht für mich außer Frage, dass es sein kann, wenn er fit bleibt, weil das Talent ist da, der Körper ist da, also er muss nur ein bisschen bulliger werden, ein bisschen vielleicht mehr essen. So, ich nehme ihn vielleicht mal mit zu meiner Mutter, dann kocht die ihm ein bisschen mehr was. Aber ich sehe es schon für möglich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay.
Ja.
Ich bin da skeptisch, ich weiß nicht, einfach rein physisch gesehen. Und es werden ja noch einige Lottery-Picks kommen, einige sehr talentierte Spieler, wahrscheinlich nach OKC. Muss man abwarten.
Ob die besser sind als Chet Holmgren. Außer, wenn die Wembanyama bekommen. Wenn die Wembanyama bekommen.
Ja, dann sieht es natürlich anders aus.
Dann hat die NBA sowieso ein Problem, weil wie Chet Holmgren und er in einer Mannschaft, also sorry, wenn die dann mehr essen und dann wir in 4-5 Jahren sprechen.
Das sieht ja dann aus wie bei Space Jam.
So, das ist voll unfair. Das ist
ja, dieser eine, was so ja, richtig dünn und groß ist.
Das wie bei Karikaturen. Bei hier Cosmo und Wanda war das auch mal. Da hatten die so lange Beine. Also, sorry, das wär unfair, bin ich ganz ehrlich.
Ja, aber gut. Das wäre echt krass.
Danke für die Fragen schon mal. Wir haben noch einige für die nächsten paar Wochen.
Definitiv.
Ja, ihr seid also immer
sehr, sehr viele interessante auf jeden Fall. Da wollte ich nicht zu viel vorwegnehmen. Ja. Aber da würde es eventuell ein bisschen länger dauern mit der Diskussion. Aber wir kommen jetzt zu
Wes.
Wir schaffen das! Die Detroit Pistons sind diese Woche unser Team, was wir auseinanderpflücken werden und müssen auch, denn sie waren wirklich sehr schlecht. und sie werden eventuell auch in den nächsten Jahren ablosen, muss man so ehrlich sein, auch wenn ich sie sehr mag. Aber letzte Saison hatten sie eine Bilanz von 23 und 59 und damit 14. im Osten, 28. in Punkte pro Spiel und 22. von 30 in der Defense, 14. beste Pace, auch sehr durchschnittlich. Es ist halt ein sehr junges und unerfahrenes Team, das seit Jahren wirklich keinen Franchise-Cornerstone hat. Die letzten waren solche wie, keine Ahnung, Andre Drummond natürlich, der erste Name.
Ja.
Tobias Harris, ein Christian Wood war zu seiner Anfangszeit auch dort. Ein Blake Griffin.
Blake war aber wirklich gut. Ich habe letztens noch mal ein Video gesehen, 2019.
Ja.
Der hat die sogar in die Playoffs geführt. Das vergisst jeder, aber red weiter. Ja.
My boy Blake. aber Topspieler haben sie jetzt keinen zurzeit. Mhm. Der einzige Kandidat, der in Zukunft eventuell da reinrutschen könnte, ist halt Cade Cunningham, einer deiner Lieblingsspieler auf jeden Fall. Eventuell Jaden Ivey, aber das ist natürlich zu früh für einen, der noch gar kein einziges NBA-Spiel gemacht hat. Rollenspieler sind Kemba Walker, Sadiq Bey, Marvin Bagley und der erwähnte Jaden Ivey. Und es gibt halt einige Probleme. wenn du 14. im Osten wirst und die Playoffs wieder nicht erreichst.
Ist ja Fakt,
ne? Ja. Wie siehst du das? Was ist so deren größtes Problem?
Ich glaube, deren größtes Problem ist erstmal, eine Kultur zu finden. Also vergisst mal Spielstil, vergisst mal Spieler, vergisst mal irgendwas. Aber erstmal eine Winning-Mentality in diese Franchise, in diese Stadt, die viel, viel gekämpft hat die letzten Jahre. Ganzen Unternehmen sind rausgegangen, die Stadt ist pleite, also der geht's nicht gut. Und ich glaube, sowas fühlt so eine Mannschaft, weißt du?
Also ja, das Beste, was halt aus Detroit rauskommt, ist halt Eminem. Ne?
Genau, so. Die letzten Jahre ist es das Beste, weil sogar die Meisterschaftsmannschaften nicht mal so einen krassen Status bekommen. Und sie waren zweimal in den Finals, haben gegen San Antonio Spurs damals verloren.
Ja, das ist halt wirklich traurig, weil halt wirklich auch, also du siehst das wirklich, also jedes Heimspiel ist halt, sind wenig Fans, ne? Ja. Also ist nie ausverkauft.
Deswegen ist dieser Trade von Blake Griffin überhaupt so gut zustande gekommen oder so einfach, weil Fakt war, sie brauchen mal Superstars in Detroit und da passt Blake Griffin perfekt rein. Ist ein Superstar damals gewesen und das war natürlich stark. Ich glaube einfach, den Weg, den sie jetzt aber gehen, der ist richtig. Sie haben mit Kate Cunningham endlich einen Cornerstone, mit dem sie aufbauen können. Hoffentlich bleibt er auch länger als die 7 Jahre, die so ein Spieler normalerweise in so einer Franchise, in so einer kleinen Stadt bleibt. In 7 Jahren meine ich den ersten Vertrag und danach noch den zweiten Vertrag, also den Rookie-Vertrag und dann noch den großen, genau wie Kyrie Irving als Beispiel, genau, passt perfekt. Und dann hast du jetzt auch noch Ivy. Wie gesagt, unser Pick, damals, wir dachten Sacramento-Pick, die haben ihn fallen gelassen, wobei man aber auch sagen muss, Sacramentos Pick, top in der Summer League gespielt.
Ja, wir haben die beide gehatet.
Ja, genau, so, weißt du?
Ein bisschen runtergemacht.
Ich hab's nicht verstanden, warum die nicht Ivy gepickt haben, aber jetzt Keegan vielleicht verstehe ich's, ne? Keegan Murray ist wirklich gut. Und ja, Marvin Bagley, ich habe immer noch die Hoffnung, dass er vielleicht endlich einen Sprung macht und das zeigt, was er kann, weil, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Marvin Bagley, als er aus der Highschool kam, haben Leute über ihn geredet, als ob er the next LeBron James ist.
Wir haben bei Twitch noch letztens ein
Video.
Irgendein Video gesehen und da war der auch. Und er wurde, ich glaube, das war ein Wembanyama-Video, das wir gesehen haben. Und
da hat auch nochmal gesagt, genau.
Als Prospect, der halt wirklich rasiert hat in der Highschool.
Er war richtig gut.
Und im College war er halt auch nicht schlecht, ne?
Ganz normal, so wie die College-Spieler halt sind, wenn sie aus der Highschool kommen. So. Und du wirst ja ein bisschen eingeschränkt im College. Du kannst ja nicht so viel machen.
Aber in der NBA?
Schrott?
Aber Sacramento halt.
Ja, das kommt vielleicht
dazu. Also ich bin ehrlich, wenn ich er wäre, ich würde einfach auf Sacramento schieben.
Ja,
auf
kann er ja. Kannst du ja auch ganz einfach machen. Jeder wird dir glauben.
Also wirklich.
So. Deswegen. Also
halt wirklich leid, ich hoffe er war einfach. Wirklich, also vom Potenzial her, vom Talent.
Weil er ist safe Starter, jetzt vor allem, wo Jeremy Grant raus ist. Und ich glaube, es wird ein Sprung kommen, weil er scored, glaube ich, er hat letztens 13 Punkte pro Spiel gemacht. Ich glaube schon, dass er sich vielleicht auf 17, 18 verbessern könnte. Nächste Saison. Die Mannschaft an sich wird aber nicht viel besser sein. Was hast du noch für Probleme aufgeschrieben?
Ja. Wie gesagt, sehr viele junge Spieler. Defensiv auch. Sehr viele Probleme, aber das hast du oft bei jungen Teams. Du brauchst da natürlich auch ein paar Additions. Du hast gesagt, Bagley ist ein wird wahrscheinlich starten auf der 5 dann, obwohl der gar kein Center ist. Deswegen, du hast da auch einen Jalen Duren zum Beispiel gepickt. Ein Center, der auch nicht schlecht aussah, jetzt zum Beispiel in der Summer League. Er könnte vielleicht ein bisschen besser werden. Ein Isaiah Stewart, von dem erwarte ich auch mehr. Mhm. Er könnte defensiv schon eine Macht werden. Sadiq Bey, auf dem er halt spielt. Große Stücke, weil er ist ein sehr, sehr starker Scorer.
Ich habe kurz eine Story für euch, bevor du weiter redest. Ich spiele 2K, also das 2K, was jetzt gerade da ist. Ich zocke es kaum noch, also gar nicht mehr eigentlich.
Yeah.
Aber ich wurde zu Detroit gepickt.
Yeah.
Ich und Sadiq Bey, ne? Wir sind ein Herz, eine Seele. Der Mann trifft alles, aber red weiter.
Das ist mein Bro. Ja, in echt sieht das halt nicht so gut aus wie bei dir, wahrscheinlich bei 2K. Weil in den nächsten Jahren muss es wirklich das Ziel sein, so viel Talent wie möglich halt mit diesen Lottery-Picks, die du dann bekommen wirst, weil du halt wirklich schlecht sein wirst. Anzuhäufen, um halt in ein paar Jahren eventuell mit Kate Cunningham, Jaden Ivey und Sadiq Bey, das als Trio hört sich auf dem Papier nicht schlecht an, muss man sagen. Mhm. Weil du hast da wirklich Länge, du hast da diesen It-Faktor mit Kate Cunningham. Jaden Ivey hat dieses, wie soll ich das nennen?
Erinnert mich an Ja Morant manchmal.
Ja.
Also dieses. Ja.
Dieses wilde, Swagger einfach.
Swag, genau. Swagger. Er kommt
Sadie Bay ist halt ein Scorer. Also genau. Er kann wirklich scoren. Er kann deswegen, wirklich
die Mannschaft ist auf jeden Fall da. Was hältst du eigentlich von Killian Hayes?
Killian Hayes mag ich.
Ich hatte Franzose jetzt, ich sehr, sehr viele Hoffnungen auf ihn.
Vor 2-3 Jahren gepickt. Hat dann letztes Jahr nicht mehr so viel gespielt.
Ja.
Aber er ist ein Spieler, der sehr uneigennützig ist. Ja. Er ist so ein wirklich richtiger Point Guard.
Genau.
Das ist halt, das lernst du halt in Europa wirklich. Du lernst halt wirklich Teambasketball und der gefällt mir. Und er hat Pässe drauf, das ist unglaublich.
Mhm.
Hat auch in der Summer League dieses eine Spiel gehabt, wo er wirklich sein Talent sehr gut gezeigt hat.
Auf jeden Fall gesehen.
Und ich hoffe auf jeden Fall, dass er so viel Spielzeit wie möglich bekommt, weil das hat er letzte Saison wirklich nicht. Ja. Aber er könnte auch gut werden. Er könnte ein Rollenspieler sein, einer off the bench, ein Point Guard, den du halt brauchst. Aber ist halt wieder die Sache, er ist auch jung.
Ist auch noch
und du brauchst halt wirklich auch Wettschutz.
Und er ist wirklich jung, also er ist sehr jung in die NBA gekommen. Ich glaube, er war 18, als er gepickt wurde. Ist er gerade mal 18 geworden und so.
Du hast halt den Rest, Kelly Olynyk, also jetzt an Veterans, Kelly Olynyk, Alex Burks, Corey Joseph, Nerlens Noel.
Das sind alles keine Leute, die dir...
Das sind halt kein... Ja. Das Kemba Walker hast du noch, aber da wird auf jeden Fall noch ein Buyout stattfinden. 100%.
Ja. Allgemein, Kemba ist so eine ganz eigene Geschichte. Darüber könnte man, glaube ich, einen ganzen Podcast machen.
Mhm.
Was mit ihm passiert, warum das jetzt so passiert ist und so. Ne?
Wie findest du den Coach, Dwayne Casey, ehemaliger Toronto-Coach, hat zu der Zeit natürlich mit DeMar DeRozan und Kyle Lowry.
Genau. Hat gute Leistung mit denen geleistet, aber ist halt immer stecken geblieben. Ne? Das Gute, was er aber gut gemacht hat, war, glaube ich, er hat die gut aufgebaut. Also Kyle Lowry hat sich unter ihm sehr gut entwickelt. DeMar DeRozan ist unter ihm zu einem Superstar geworden. Ich glaube auch, er hatte auch noch hier, wie heißt er? Wie heißt mein Afrikaner?
Pascal Siakam?
Genau. Ich glaube, unter ihm kam auch leicht die Entwicklung und dann im nächsten Jahr, wo dann Nick Nurse kam, kam dann der Sprung von Pascal Siakam.
Ja.
Ich bin mir aber nicht ganz sicher da. Nur ich glaube, er ist ein guter Coach dafür. Vor allem jetzt für den Aufbau. Und dann kannst du irgendwann sagen, okay, wir leveln ab. Wir leveln den Trainer ab. Ne?
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob das ein Coach ist, der halt wirklich da reinpasst.
Warum nicht, denke ich mir. Also warum nicht? Wen sonst? Das ist die andere Frage. So, ich sehe sonst keinen Coach in der Infinity, außer vielleicht so Mark Jackson, aber Mark Jackson, ich glaube langsam, er wird nirgendwo mehr Trainer, weil
er hat keinen Bock.
Seit 6 Jahren, seitdem er nicht mehr bei Golden State ist, 6, 7, 8 Jahre, keine Ahnung, sprechen wir immer über Mark Jackson, aber er kommt ja nicht so. Also weißt du, deswegen müssen wir das langsam an ACTA legen und ad acta. Und ja, ich glaube einfach, die Mannschaft gefällt mir sehr, Detroit gefällt mir sehr. Also ich mag die wirklich. Ne? Ich weiß nicht, ob es nur an Kate Cunningham liegt, aber ich mag sie einfach richtig, richtig doll. Und ich glaube, die Mannschaft hat das Talent und das Potenzial einfach, sich so zu entwickeln, dass sie im Osten auf jeden Fall in den nächsten 2 bis 3 Jahren endlich wieder mal in die Playoffs kommen. Also nach 2019. Und dort vielleicht auch mal für Furore sorgen, weil sie die Spieler haben. Es geht einfach darum, nächste Saison gut zu picken wieder.
Ja, aber das ist halt auch ein kleines Problem. Und zwar haben sie keinen eigenen Pick bis 2028.
Hä, warum? Das wusste ich gar nicht.
Weil sie viele in Trades halt mit reingemacht haben.
Hä, sind die dumm?
Die sind halt protected, aber das kann trotzdem halt früher oder später.
Ja, ist mir doch egal.
Also zum Beispiel jetzt nächstes Jahr. Also wenn es zwischen 1 und 18 fällt, dann ist es deren.
Ja.
Wenn es zwischen 19 und 30 fällt, ist es zum Beispiel von New York
nicht. Ah, okay, 1 und 18 passiert auf jeden Fall. Ja.
Ja.
Die werden wieder in die Lottery kommen. Dann haben die werden die auf jeden Fall nicht
mehr bekommen. Aber trotzdem. Ist halt nicht wirklich der eigene.
Ist trotzdem schade, aber...
Also du hast da nicht diese Sicherheit.
Aber ich sag mal so, du hast Assets, um deine Trades wieder zurückzubekommen, deine Picks wieder zurückzubekommen. Ja,
klar.
Ich glaube, so ein Hamidou Diallo kannst du zusammen mixen. Killian Hayes kannst du irgendwo mixen, auch wenn du den, glaube ich, nicht loswerden willst.
Ganz kurz, unbedingt. Hast du deren neuen Trikots gesehen?
Von Detroit? Ja.
Die sind so geil.
Das kann man machen.
Throwback.
Ja, ja, genau.
Als noch im Grant Hill zum Beispiel da gespielt hat.
Kann man, also wie gesagt, ich finde die schon richtig nice.
Falls ihr die nicht kennt, googelt die auf jeden Fall. Die Alternate Uniforms auf jeden Fall sind das Türkis. Boah, die sind brutal.
Aber wie du schon sagst, ne? Also Kate Cunningham, Bex hat auch letztens noch über ihn gesprochen. Superstar in the making, feiert ihn unnormal. Die letzten Spiele in der NBA, das sehen wir oft an so jungen Spielern. Ich erinnere an einen Giannis Antetokounmpo, der 2016, glaube ich, in den letzten 20 Spielen komplett rasiert hat. Aber halt niemand hat es mitbekommen. Und dann kam nächste Saison auf einmal der Sprung. Aber für Milwaukee war es schon in der Saison.
Ja, an sich halt waren das halt so unnötige Spiele so. Genau, aber es ist halt
wichtig für die.
Trotzdem für das Selbstvertrauen. Genau. Und nochmal wichtig.
Und bei Kate Cunningham genau das Gleiche. Du siehst es, hat fast nur noch über 20 gescored, hatte viele Spiele mit über 10 Assists pro Spiel. Also ist so ein Allrounder. Speziell sein Spiel gegen KD damals, im Duell gegen KD, 34 Punkte gescored. Mhm. Genau das Gleiche mit Ivy. Riesen Upset, glaube ich. Upside, sorry. Und ja, ich würde mal sagen, ne, also ich weiß nicht, was
Fazit,
sagst du denn?
Fazit halten wir kurz, ist Lottery-Team wieder. Nächste Saison. Also mit Glück, mit viel Glück werden sie Zehnter. Aber da muss schon Kate Cunningham noch riesigeren Schritt machen nach vorne.
Also ich glaube, für die ist es sogar wichtig, unter der und in der Lottery zu sein, damit sie ihren Pick erstmal behalten dürfen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, keiner glaubt, dass sie unter die besten 12 Mannschaften der
NBA. Das kann deren Vorteil sein.
So.
Niemand rechnet mit denen. Das meine ich. Also sie haben nichts zu verlieren, das meine ich.
Wenn sie besser werden.
Nein, weil du gerade gesagt hast, niemand rechnet mit ihnen.
Ja, genau.
Das ist genau
also,
deren Vorteil,
den
sie ausspielen
sein,
müssen.
Das passiert, aber
sie halt nichts zu verlieren haben.
Ich glaube halt nicht, dass Kate Cunningham jetzt so einen Sprung macht, dass er die bis zu den Top 12 führt. Oder ich weiß ja nicht, wer Jaden Ivey ist. Auch wenn man ist ja the next Michael Jordan, ne? Kann ja sein. Aber dann sprechen wir natürlich über was ganz anderes. Und halt das mit den Picks, ne? Das muss geklärt werden. Hier sehe ich es wieder. Im nächsten Jahr ist genau die gleiche Geschichte mit 1 bis 18 für die, 19 bis 30 für New York und danach wird es immer weniger, dann nur noch 1 bis 13. Was aber auch andersrum gut sein kann, weil du sowieso ja der Meinung bist, ab 25 möchte ich angreifen. Da sind die Picks gar nicht mehr so wichtig, weil sie ja dann, wenn du wirklich angreifen willst, nur noch im unteren Feld sein werden, ab Pick 25, ab Pick 20 und dann pickst du halt auch nicht mehr die Welt, ne?
Ja.
Deswegen. Also, du sagst, maximal Zehnter im Osten.
Ja.
Denke ich auch so. Also wirklich maximal. Das ist wirklich generous, wenn wir das so sagen. Ich glaube aber trotzdem, gute Arbeit geleistet, mit die beste Arbeit in den letzten 2 Jahren geleistet, die sie in der Geschichte der Detroit Pistons geleistet haben. In der Geschichte, sage ich. In den letzten 20 Jahren bei den Detroit Pistons geleistet haben. Und
das ist der größte Hoffnungsschimmer, den sie seit langem haben.
Ja, genau. Deswegen, ich werde auf jeden Fall viele Detroit-Spiele gucken.
Ja.
Weil ich habe richtig Bock, das zu sehen. Das gleiche gilt, wir haben Houston OKC schon durch gemacht. Magic, werde ich auch
sehr
ein paar
interessante
gucken.
Junge Spiele, junge Teams.
Und jetzt, wo wir hier den Podcast haben, müssen wir ja auch noch viele gucken, weil ihr merkt das, wenn wir keine Ahnung haben. Deswegen müssen die Spiele auf jeden Fall angeschaut werden. Ich würde mal sagen, damit wir nicht zu lange heute machen, Wes, du hast eine Geschichtsstunde vorbereitet.
Genau, ich habe eine Geschichtsstunde. Und zwar geht es um einen Spieler namens Trevelyan Queen.
Trevelyan Queen, okay.
Schon mal von ihm gehört?
Nein, noch nie in meinem Leben.
Noch nicht mal gelesen oder so?
Nö.
Auch nicht in letzter Zeit oder so?
Trevelyan Queen, nee.
Okay. Ich tatsächlich auch nicht, aber ich bin auf seine Geschichte gestoßen und das ist wirklich eine der krasseren Stories so. Es gibt ja viele, die halt, in deren Jugend, beziehungsweise wie sie halt in die NBA gekommen sind, halt natürlich keinen leichten Weg haben, ganz im Gegenteil. Trevelyan Queen ist 25, er wurde jetzt Anfang Juli von den 76ers gesigned, war ein Two-Way-Contract-Player bei den Houston Rockets und wurde jetzt für 2 Jahre gesigned. Er hat letzte Saison G-League MVP Award gewonnen mit den Rio Grande Valley Vipers. Queen ist ein Spieler, der aus Maryland kommt, im Osten der USA. Wie gesagt, er war G-League MVP in der letzten Saison, aber er hatte in der High School in Maryland, da wo er auch groß geworden ist, gespielt, hatte dort aber gar keine Offers bekommen, keine D1 Offers, auch keine D2 Offers von irgendeinem College, musste deshalb an Community Colleges gehen, um dort halt weiter Basketball zu spielen, weil er halt wirklich davon überzeugt war, dass er es irgendwann in die Liga schafft. Er hat wirklich auf sich gesetzt und gesagt, ey, ich schaffe es trotzdem, auch wenn ich keine College-Offer bekomme. Mhm. Wird es auf jeden Fall einen Weg geben für mich, es irgendwie zu schaffen. Und dann hat er wirklich viele Community Colleges durchgehabt. Eine Zeit lang war er obdachlos.
Ach krass.
Okay. Ja. Er musste halt mit einigen anderen aus seinem Team, ja, im Community College, weil es halt nicht in Maryland war, sondern komplett andere Seite von Amerika, ja, also in der Westküste, in Oakland, musste er eine Woche lang im Auto schlafen. Boah, mit einigen anderen von seinen Mitspielern, mussten dann zum Training fahren, hatten einfach ihre ganzen Sachen im Kofferraum. Also wirklich sehr, sehr schlimm, wenn man hört, wie er darüber redet. Und dann hat er auch sogar ein Military, da gibt es ja auch Basketballteams, da hat, mhm, er dann mitgespielt. Da hat er so überzeugt, dass er dann irgendwann auch was bekommen hat von Colleges. New Mexico State zum Beispiel. Da ist er hingewechselt. Er ist ein Wing, sehr athletisch, 6'6", hat dort wirklich sehr, sehr stark gespielt. Ich muss nochmal gucken, gerade wie viele Punkte er gedroppt hat. Pro Spiel waren es 13 Punkte, 5 Rebounds, 2 Assists und 1,7 Steals in 27 Minuten. Also schon all around sehr, sehr gut. Dann ist er halt in die NBA quasi gewechselt, hat bei den Lakers gespielt, ja, Summer League, bei den Rockets hat er einen Two-Way-Contract und jetzt einen festen Vertrag bei den Sixers. Letzten Saison, wie gesagt, G-League MVP geworden.
Okay, krass.
Was halt wirklich krass ist. Und,
schon heftig, da sind echt gute Spieler dabei.
Und er ist halt jetzt 25. Also es ist nicht so, dass er halt noch jung ist, ne? Mhm. Also es ist schon dieses Alter, wo man fast schon Angst hat, dass man das halt nicht mehr schafft.
Ja.
So, ne?
Ja.
Dann hat er es doch geschafft und eine sehr, sehr interessante Story, krass, auf jeden Fall, auf die ich gestoßen bin.
Ja.
Hat auch sogar 2019 ein College-Tournament MVP gewonnen. Also hat,
das überzeugt. Talent ist da,
Das Talent ist da. Hat alle seine Zweifel halt verstummen lassen, sage ich jetzt mal. Und auch in wichtigen Spielen war er da. Und bei Rio Grande Valley in der G-League hat er 25 Punkte geaveraged.
Krass.
6 Rebounds, 5 Assists, 3 Steals. Das ist schon sehr stark.
Ja, jeder, der sagt, das wäre.
Bin ich gespannt, normal, wie es halt bei den Sixers aussieht.
Ja. Ist er ein Shooter oder wie es
aussieht? Ja, okay. Shooter auch.
Shooter, ja. Also ich kenne den wirklich gar nicht. Also habe ich gar nichts von ihm gehört. Nicht. Muss ich ehrlich sagen, wenn er sogar G-League-MVP war, also hätte ich ja irgendwo aufschreiben können.
33% von der
Dreierlinie. Okay, es ist so. Für heutige Zeit ist das okay. So. Also LeBron wird dafür manchmal geblastet, aber ich sag mal so, er ist ja kein LeBron. Auf jeden Fall, krasse Story. Ich bin wegen der Story gerade auf was aufmerksam geworden. Das mit dem Auto schlafen.
Mhm.
Für alle, die das interessiert, so allgemein, dieses Gesellschaftliche in Amerika und so. Es gibt so viele Studenten, die in Amerika im Auto pennen und im Auto schlafen, im Auto ihr Leben organisieren, weil es zu teuer ist, eine Wohnung zu haben mit den ganzen Studienkosten. Das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen mit dem ganzen BAföG und dem ganzen hier und da und dem ganzen da und da. Und ich muss ehrlich sagen, es gibt eine Doku bei Arte, könnt ihr gerne gucken. Mhm. Arte klingt immer so langweilig, aber bei YouTube sind sie die besten. Studenten, Auto schlafen und so, da kommt das rein, wenn ihr die Schlagwörter eingibt. Und da so eine Story, glaube ich, direkt.
Ja, doch,
also so eine Story, glaube ich, direkt.
Sie haben was gefunden,
ja,
waren sogar zu 10 oder so, $2,400 war die Miete. Aber das haben die nicht mal, geschafft.
Ne? Ja.
Weil das krass ist. Das hätten sie sogar teilen können, aber kannst du nicht schaffen.
Du musst ja noch überlegen, jeder denkt immer nur an die Miete, aber du musst ja auch noch leben. Du musst essen, du musst schlafen, du musst Klamotten haben, du musst, weißt du, das sind so viele Kleinigkeiten, du brauchst einen Handyvertrag, so viele Kleinigkeiten, die dazu zählen. Und dann check ich das schon, wenn das Geld einfach nicht da ist. Wenn du dann auch noch überlegst, dass du, ich gehe stark davon aus, dass er kein Stipendium bis dahin hatte.
Nee.
Dass er dann auch noch das Ganze selber zahlen muss.
Alles selber zahlen. So.
Und da gehen Studienschulden schon manchmal in die sechsstelligen Zahlen. Und deswegen, heftig. Also so eine Story liebe ich, wo dann so ein Happy End dabei ist. Andersrum weiß ich aber, dass bei einem Happy End 100.000, ja, keine Happy Ends dabei sind. Genau. Ne? Das ist immer das Traurige, aber gut. Das ist leider das Leben, ne? Aber ich würde mal sagen, wir beenden den Podcast für heute. Ich würde mich freuen, oder wir würden uns freuen, wenn ihr dem Podcast eine schöne Bewertung gibt und bei Apple Podcast vielleicht auch eine schöne Bewertung schreibt. Ihr könnt uns bei Instagram folgen, bei TikTok, bei Twitch, bei Facebook sogar. Ihr könnt uns überall folgen. Würde uns dort auch freuen. Wenn ihr Fragen oder Kritik habt, dann schreibt uns gerne. Also auch per Mail. Schreibt uns einfach. Schreibt uns, was wir vielleicht anders machen können. Schreibt uns, was wir ändern können. Schreibt uns, was wir gut machen auch. Hilft uns auch weiter. Und wir,
oder bei Instagram, da seid ihr auch fleißig dabei.
Oder bei Instagram, genau.
Da sind wir auch im Austausch, deswegen.
Immer da.
Da sind sehr gute Vorschläge auch dabei bisher. Ja. Also macht weiter.
Die beiden Jungs in Hamburg haben sich Urlaub genommen. Das bedeutet für uns, ihr hört uns am Freitag, am Dienstag und nächste Woche Freitag wieder.
Mit einem Special Guest, aber den verkünden wir noch nicht.
Genau, erst wenn der Tag ist, weil es kann immer alles passieren. Und dann haben wir für die Fußi-Folge einen Gast da, für alle, die Bock haben auf Fußball-Podcast. Nächste Woche dann wieder mit uns. Ich würde dann mal sagen, das war's von uns.
Dann zeigen wir den Jungs, wie es aussieht.
Achso, wie man über Fußball redet, ne?
Genau. Also, quasi klar. Bilingual, ne? So,
wir sind trilingual, wenn noch ein Football dazu kommt. Aber gut, ich würde mal sagen, das war's von Steak and Lobster.
Das Beste vom Besten.
Wir hören uns. Haut rein.
Ciao, ciao, macht's gut.